Vom 22. bis zum 24. Mai findet die Hirtenkonferenz für Gemeindemitarbeiter und Leiter statt. Von Donnerstag bis Samstag sprechen Carrie Hardy, Alexander Strauch, Tim Kelly und weitere in der Lutherstadt Wittenberg über das Thema Ältestenschaft. Alle Infos und die Anmeldung findest du unter www.hirtenkonferenz.de.
Wir schlagen miteinander auf Apostelgeschichte 13 und lesen den Vers 36. Apostelgeschichte 13, der Vers 36. Denn David freilich, als er zu seiner Zeit dem Willen Gottes gedient hatte, entschlief und wurde zu seinen Vätern beigesetzt und sah die Verwesung. David, er diente dem Willen Gottes zu seiner Zeit. Und das kann auch von Josua gesagt werden. Und so habe ich als Überschrift gesetzt über dieses Referat: Josua, ein Mann, der zu seiner Zeit dem Willen Gottes diente. Wir haben uns Gedanken gemacht über Gottes Heil, das er im Verlauf und durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch wirkt und zum Ziel führt. Anfang, Ende, ein großer Bogen. Dann haben wir uns gestern darüber Gedanken gemacht, wie in der Mitte der ganzen Geschichte der große Wendepunkt, die Zeitenwende, wo die Zeitalter wenden, in und durch Christus. Und jetzt wollen wir uns befassen mit einem Mann, und das wollen wir auf uns anwenden, die wir jetzt in dieser Zeit leben. Und wie wir in unseren Tagen, in unserer Zeit, dem Willen Gottes dienen können. Ich habe folgende 7 Punkte mir notiert und die werden wir innerhalb jetzt von 48 Minuten, die mir noch bleiben, abschreiten. Erstens, Josuas Platz in der Geschichte des Volkes Gottes. Zweitens, dramatische Monate des Lernens. Dann drittens, der Diener und Nachahmer Moses. Viertens, die große Probe. Dann fünftens, lange Jahre des Lernens. Also wir hatten dramatische Monate des Lernens, das gibt es auch. Aber dann kommt eben fünftens, lange Jahre des Lernens. Dann sechstens, die Lebensaufgabe Josuas, des Knechtes des Herrn. Und siebtens, zum Schluss zusammengefasst, die herausragenden Eigenschaften Josuas. Ja, Josua, er wird am Ende seines Lebens genannt der Knecht Jahwes. Josua 24, 29. Josua 24, Vers 29. Und es geschah nach diesen Dingen, da starb Josua, der Sohn Nuns, der Knecht Jahwes. Das ist der Titel, den Gott durch den Heiligen Geist dem Josua gibt, und der ist für alle nachfolgende Zeit in Erinnerung geblieben. Josua, der Knecht Jahwes. Wir wollen von Josua lernen, wir wollen lernen, gleich ihm in unserer Zeit Gottes Willen zu leben, und wir wollen auch Diener sein, Knechte. Wir wollen Gott dienen, und das tun wir, indem wir seinem Volk dienen. Wie Josua es tat. Josua, er lebte in einer Frühzeit der Geschichte des Volkes Gottes. Es war der Anfang der Geschichte des Volkes Israel. Da lebte er. Wir hingegen, wir leben in einer Endzeit der Geschichte des gegenwärtigen Gottesvolkes. In der letzten Zeit der Gemeinde des Herrn auf Erden. Die Umstände sind nicht die gleichen, aber die Prinzipien, die wir im Leben des Josua sehen, die sind unverändert gleich. Und darum können wir von ihm lernen, wie er, in welcher Weise er dem Willen Gottes diente. Jetzt zu Josuas Platz. Also erstens Josuas Platz in der Geschichte des Volkes Gottes. Josua wurde geboren und er wuchs auf bis zum frühen Mannesalter in Ägypten. Ägypten, das war damals die Herrin des ganzen Vorderen Orients. Soweit die Nasen der Ägypter reichten, da herrschten sie, natürlich nicht über den ganzen Erdball. Eine Großmacht, ein selbstbewusstes, strahlendes, prächtiges Reich mit einer Kultur, die alle Sinne betören konnte. Ein ungeheurer Reichtum. Und nach dieser ersten Lebensphase danach war er 40 Jahre lang ein Wanderer in der Wildnis. Ein scharfer Kontrast. Und dann seine dritte Lebensphase, das war die Krönung seines Lebens. In seiner letzten Lebensphase, da führte er das Volk Gottes hinein in das ihm von Gott verheißene Land und nahm es in Besitz. Das war also sein Platz in der Geschichte des Volkes Gottes. Früh schon erlebte er, und das ist unser zweiter Punkt, zweitens dramatische Monate des Lernens. Ja, das waren Monate von ungeheurer Dichte des Redens und des Handelns Gottes. Wenige Monate dauerte das nur. Ja, Josua, er hörte von Aaron und von Mose die an das Volk ergangene Botschaft. Der Herr war dem Mose erschienen und hatte dem Mose die Verheißung gegeben, ich bin herabgekommen und ich habe das Elend meines Volkes gesehen, ich bin herabgekommen und ich führe es heraus aus diesem Land, in das Land, das ich Abraham, Isaac und Jakob verheißen habe. Das war die Botschaft. Das ist eine frohe Botschaft. Hebräer 4, Vers 2 nennt es ein Evangelium. Eine frohe Botschaft. Und auch Josua sah, ob er gleich so nahe dran war, dass es sah, das ist fraglich, er hörte mindestens davon, dass Mose dann Zeichen tat, Wunder tat vor den Augen des Volkes, die das Volk davon überzeugte, dass Mose tatsächlich von Gott gesandt war. Und so heißt es dann in 2. Mose 4, Vers 30, und das Volk glaubte und sie beteten darüber an, dass Gott sein Volk heimgesucht habe. Ja, die Botschaft lautete, ich führe euch in das Land, das ich den Vätern verheißen habe. Versetzen wir uns hinein in die Lage auch des Josua. Es war keine Kleinigkeit, eine sichere Existenz zu verlassen. Sie waren nicht mehr bedroht, wie in 2. Mose 1 geschrieben wird, wo das Volk ausgemordet werden sollte. Ein anderer Pharao war da, er dachte, nein, ist gut, wenn dieses Volk groß ist, sie können dann tüchtig für mich schaffe. Monumente bauen. Ja, es war kein leichtes, aber doch Leben, aber eine gesicherte Existenz und es ging ihnen nicht schlecht. Wir lesen ja später davon, wie das Volk sich zurücksehnte nach der Fülle, die in Ägypten war, die Fleischtöpfe Ägyptens, die Fische, die es in reicher Menge gab, all das Gemüse und sie zählten alle Einzelheiten auf. Und es war keine Kleinigkeit, diese gesicherte Existenz zu verlassen und dann hinauszuziehen, nicht wissend, wohin, in das Land, das Gott verheißen hat. Aber wer kannte es? Wer hatte es gesehen? Und sie hatte nur eine Sicherheit, ein bloßes Wort. Das ist auch unsere Situation. Wir sind aufgerufen, diese Welt hinter uns zu lassen. Wie auch Christian schön sagte, nicht in dieser Welt unser Glück zu suchen, in einer Welt, die niemand gesehen hat, unsichtbar. Und wir haben ein bloßes Wort, auf das wir uns stützen können. In der Nacht des Auszugs wird beschrieben in 2. Mose 12, da hatte die Familie Josua, seine Eltern wohl, und Josua war noch ein Jüngling, wohl etwa die 20. Und er, die Familie, die hatte das Passahlamm geschlachtet nach der Weisung, sie hatte das Blut an die Türpfosten, an den Türsturz gestrichen, und jetzt saßen sie da und aßen das Passahlamm, bereit zum Aufbruch. Gegürtet, Schuhe schon an den Füßen, Stab in der Hand, wahrscheinlich aßen sie stehend und sie wussten, jetzt kommt gleich der Moment, wo wir ausziehen. Und da hörte Josua gleich allen Israeliten diese Schreie des Entsetzens, die aus unzähligen Mündern der Ägypter in den Nachthimmel stieg. In jedem Haus der Ägypter war ein Erstgeborener getötet worden, aber Israel saß da in Sicherheit. Und in dieser Nacht muss Josua etwas empfunden haben vom Schutz, von der Treue Gottes. Er hatte gesagt, ich werde euch schützen, wenn ich das Blut sehe. Ob ihr an dieses Blut glaubt oder nicht, aber ich sehe es und ich weiß, was es bedeutet. Und ich werde euch schützen. Und Gott beschützte sie. Und so hat er auch etwas verstanden gleichzeitig davon, dass diese ganze prächtige Welt, diese stolze Welt Ägyptens, sie so viel zu bieten hatte, dass sie unter Gottes Zorn und Gericht stand. Und das muss ihn diese grundlegende Lektion gelehrt haben, dass er sich in seinem ganzen Inneren losriss von allem, was in Ägypten groß und herrlich und wichtig war. Und fortan etwas ganz anderes suchte und das für das Entscheidende ansah, nämlich die Berufung, die Gott seinem Volk gegeben hatte, dieser Berufung zu leben und dieses Ziel, für dieses Ziel zu leben, dorthin zu ziehen, wohin Gott sein Volk befohlen hatte. Und das war damals ein Land auf dieser Erde. Wir haben eine himmlische Berufung. Wir sind unterwegs zu einem himmlischen Land. Ja, wir, auch wir haben unser Passa gegessen. 1. Korinther 5, Vers 7. 1. Korinther 5, Vers 7. Paulus sagt hier, befiehlt den Korinthern, befiehlt, keine Empfehlung, kein guter Rat, Befehl. Fegt den alten Sauerteig aus. Also alles, was Sünde heißt im Leben, nicht dulden, ausfegen. Und dann, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ungesäuert seid, der Stellung nach seid ihr ungesäuert, im Wandel müsst ihr auch so werden. Und dann heißt es, denn, jetzt kommt die Begründung, warum? Denn auch unser Passa Christus ist geschlachtet. Wir haben nach den Worten des Herrn von seinem, Johannes 6, von seinem Fleisch gegessen, sein Blut getrunken. Das heißt, wir haben die Tatsache, dass er Mensch geworden ist und dass er als Mensch diesen Leib Gott opferte, sein Blut vergoss. Wir haben das im Glauben angenommen, diese Wahrheit. Und jetzt sind wir mit ihm verbunden. Durch den Glauben an ihn, mit ihm verbunden. Wir sind in ihm und er in uns. Und wenn das der Fall ist, dann sind wir an ihn gebunden und damit aus der Welt herausgenommen. Wir schlagen dazu auf Galater 1, Vers 4. Galater 1, Vers 4. Und es heißt hier in der Elberfelder Bibel, die ich verwende, Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausnehme aus der gegenwärtigen bösen Welt. Herausnehme nach dem Willen unseres Gottes des Vaters. Das ist Gottes Wille. Das war Gottes Wille und der Sohn hat das erfüllt. Und jetzt sind wir berufen, nach Gottes Willen zu leben. Er hat uns herausgenommen. Hier hätte ich jetzt übersetzt, und ich werde das auch so übersetzen, herausgerissen. Ex aereo, herausgerissen mit Kraft. Zwei Stellen dazu, um das zu belegen. Matthäus Kapitel 5, Vers 29. Matthäus 5, Vers 29. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anstoß gibt, so reiß es aus. Hier steht das gleiche Verb, ex aereo. Das ist ein Gewaltakt. Und das bedeutet, es kommt nicht von selbst. Auch als Gerettete haben wir diese Natur, die immer wieder dieses Ziehen hat, zurück so zum Genuss, zum Dabeisein mit den anderen, zum hier auch anerkannt sein, einen Namen hier zu haben. Es ist immer etwas da, das zieht. Und es braucht eine stärkere Kraft, die Kraft überwindet und herausreißt. Herausreißt. Der Herr reißt uns heraus. Und das wird tatsächlich von Gottes Handeln gesagt. So hat er an Israel gehandelt, als er es aus Ägypten herausnahm. Aber eben, diesmal hat Elberfelder übersetzt herausriss. Apostelgeschichte 7,34. Apostelgeschichte 7,34. Da steht, so Gott spricht, gesehen habe ich die Misshandlung meines Volkes, das in Ägypten ist, und ihr Seufzen habe ich gehört, und ich bin herabgekommen, um sie herauszureißen. Herausgerissen aus der Welt. Wir sind aufgebrochen zu einer Pilgerreise aus dieser vergänglichen Welt in die Welt ewiger Herrlichkeit. Kaum war Josua ausgezogen mit dem Volk, da sah er die Wolken und die Feuersäule. Und es heißt so schön, die Gegenwart des Herrn, und der Herr ging vor ihnen her. 2. Mose 13, 21, 22. 2. Mose 13, 21 und 22. Und Jahwe zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um sie auf dem Weg zu leiten, in der Nacht in einer Feuersäule. Er hatte sein Wort gegeben und jetzt war er da und zog vor ihnen her. Und da muss Josua verstanden haben, der Gott der Väter, unser Gott, der diese Verheißung gegeben hat, er gibt eine Verheißung und er erfüllt sie. Er selbst sorgt dafür, dass sein Volk dahin kommt, wohin er es zu führen verheißen hat. Er ist mit ihnen. Er ist der große Hirte des Volkes. Johannes, Kapitel 10, Verse 3 und 4, wir schlagen es nicht auf. Dort wird vom guten Hirten gesagt, und er geht da in den Pferch, wo die Schafe sind, und dann ruft er seine Schafe mit Namen heraus, und dann steht, und wenn er sie herausgeführt hat, dann geht er vor ihnen her. Zusammen mit dem Volk stand Josua auch zwischen dem Meer und den nachjagenden Ägyptern, die mit all ihrem Ross und Wagen kamen. Und sie standen wie zwischen Hammer und Amboss. Und meinten, jetzt würden sie zerquetscht. Und er hat auch gehört das Murren des Volkes und das Schreien zum Herrn und das Reden und nachher das Handeln Gottes. Und er sah, wie der Gott der Väter einen Wind sandte, der die Wasser so auseinandertrieb, dass eine Straße, ein Landweg mitten durch die Wasser eröffnet wurde. Und so zogen die Söhne Israels wie auf trockenem Land hinüber auf die andere Seite des Schilfmeeres und waren damit für immer dem Zugriff des Pharao, seiner Macht, entrissen. Und auf der anderen Seite des Meeres, das stimmte mit Mose, das ganze Volk und auch Josua ein, in dieses große Lied des Dankes, der Anbetung, der Bewunderung, der Treue, der Macht Gottes. All das gehörte zur Schule Gottes. Das war Schule Gottes für alle. Gott lehrte durch all sein Handeln alle. Und Josua muss jemand gewesen sein, der von all dem lernte. Er lernte so seinen Gott immer besser kennen. Wer er ist, wie er ist. Danach zog das Volk 3 Tage durch die Wüste, ohne Wasser, fanden kein Wasser. Und dann murrt das Volk wieder. Und dann erfährt er und sieht er, wie Gott den Durst des Volkes stillt. Wieder durch sein Wunder handeln, in seiner Treue, dort am Bitterwasser, an den Wassern von Mara. Und wenig später hört er wieder das Klagen des Volkes, das Murren des Volkes, kein Brot. Was sollen wir denn jetzt essen? Und dieses Murren provoziert, reizt, fordert den Herrn heraus. Und es heißt dann tatsächlich, die Herrlichkeit des Herrn erschien. Das steht in 2. Mose 16. Vers 10, es geschah, als Aaron zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel redete, da wandten sie sich zur Wüste und siehe, die Herrlichkeit Jahwes erschien in der Wolke und der Herr redete zu Mose und sprach, ich habe das Murren der Kinder Israel gehört. Und jetzt hätte man ja erwartet, so, dieses Volk schlage ich, kann ich nicht brauchen, weg mit dem. Aber was sagt er? Ich werde euch Brot geben. Und tatsächlich am Morgen darauf und Tag für Tag ist immer Brot da. Und da muss Josua etwas empfunden haben von der Heiligkeit Gottes, das Murren in seinen Augen bedeutet, aber gleichzeitig von der unbegreiflichen Gnade dieses Gottes. Die Gnade des Gottes Israels. Und er versorgt sie, er lernt ihn als den Retter, den Führer, den Bewahrer, den Versorger seines Volkes kennen. Alles Grundwahrheiten über Gott, die wir alle lernen müssen. Wir müssen lernen, Gott in all seinen Eigenschaften, in seinem Wirken zu vertrauen. Und diese Erkenntnis, ja, die nährte seinen Glauben. Er muss eben von Anfang an der Botschaft geglaubt haben. Die meisten glaubten nicht jener Botschaft, die sie dort hörten, als sie noch in Ägypten waren, der Botschaft von der Befreiung. Aber Josua gehörte zu denen, die glaubten, und sein Glaube wurde durch alle dieses Handeln Gottes gestärkt, genährt. Und so lernte er, diesen seinen Gott, dem er vertraute, zu lieben und zu fürchten. Zu lieben, weil er all das tut in seiner Treue, und zu fürchten, weil er erkennt, wir sind vollständig von ihm abhängig. Ohne ihn vermögen wir nichts, ohne ihn sind wir verloren. Und so, wir lieben unseren Herrn, aber wir fürchten ihn auch. Weil er dieser heilige, herrliche Gott ist, ohne den wir nicht sein können. Er kann ganz gut ohne uns sein. Aber wir können ohne ihn nicht sein. Ja. Josua hat also wahren Glauben. Gott hat in ihm durch das Wort und durch sein Reden, durch all sein Handeln, wahren Glauben geweckt und diesen wahren Glauben gestärkt. Und wenn wir dem Herrn und seiner Sache in unserer Zeit dienen wollen, dann müssen wir im Glauben gewiss sein. Wir müssen wissen, dass wir wahrhaft glauben. Die meisten Israeliten hielten sich für gläubig und waren es nicht. Und Martin sagte das gestern schon, auch in unseren Gemeinden, in unseren Reihen, da sitzen Geschwister, die sind immer dabei,
Wir wissen nicht, ob sie wirklich gläubig sind. Wir wissen es nicht.
Und dann erlebt man von Zeit zu Zeit, dann kommen Schwierigkeiten ins Leben. Ich denke an eine Schwester, die war bekehrt, wie es schien, war dabei. Und dann ist jemand in ihrer Familie gestorben. Und dann wurde sie bitter im Herzen. Und sie hat nachher den Herrn verlassen. Das war eine Probe. Und die Probe zeigte, sie hatte gar keinen rechten Glauben. Und so müssen wir zusehen, dass wir wahrhaft gläubig sind und uns nicht täuschen. Und der Herr verwendet eben Schwierigkeiten. Er verwendet eben Mangel, 3 Tage lang nichts zu trinken, Hunger, nichts zu essen. Er verwendet solche Dinge, um uns das eben beizubringen oder uns eben offenbar zu machen, ob wir wirklich glauben oder nicht, dass er treu ist, was auch geschieht. Und so sendet er Prüfungen. Er sendet. Er verhängt Prüfungen, Schwierigkeiten, Nöte, Schmerzen. Und wozu tut er das? 1. Petrus 1. Da heißt es, Verse 6 und 7. 1. Petrus 1, 6 und 7, worin ihr frohlockt, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es nötig ist, betrübt seid durch mancherlei Versuchungen, damit, und jetzt kommt die Bewährung eures Glaubens. Unser Glaube muss sich als echt erweisen. Und wie tut ihr das? Wie kommt es zur Bewährung, dass man weiß, Bewährung kommt davon wahr. Bewährung heißt als wahr erwiesen. Damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer als die des Glaubens, als die des Goldes, das vergeht, durch Feuer erprobt wird. Also der Glaube soll als echt erprobt werden, wie Gold im Feuer. Ja, und es ist tatsächlich so, 1. Korinther 10, Vers 5, dort heißt es von der großen Menge der Israeliten, an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie glaubten nicht, das war's. Kein Wohlgefallen, und weil sie nicht glaubten, haben sie immer gemurrt, haben sich aufgelehnt, waren unzufrieden. Kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste niedergestreckt worden. Drittens, der Diener und Nachahmer Moses. Ja, Gott sah, was im Herzen des Josua war, und so wies er den Mose an, diesem jungen Mann, die Führung anzuvertrauen, bei einer ersten, wirklich großen Schwierigkeit, dem Volk plötzlich gegenüberstand. Da zieht eine bewaffnete Truppe heran und greift das Volk an, die Amalekiter. Und in dieser Abwehrschlacht gegen die Amalekiter gibt Mose dem Josua die Führung, diesem jungen Mann. Während Josua oben auf dem Berg ist. Und wir lesen, es steht ausdrücklich 2. Mose 17, 10, also Mose gibt die Anweisung, du gehst jetzt hier voran, du, ein Schwert in der Hand. Und dann heißt es von Josua, er tat, wie Mose ihm gesagt hatte. Und die Tatsache, dass er tat, wie Mose ihm gesagt hatte, das weckte Vertrauen in Mose zu diesem jungen Mann. Nach dem Sieg über die Amalekiter gab der Herr dem Mose eine Anweisung, die aber Josua betraf. Und wir sehen, wie Gott anfängt, diesen Mann als sein Gefäß, als seinen Knecht zu formen für spätere Aufgaben. Und so muss Mose dem Josua ein Wort des Herrn ins Ohr reden. Das ist sehr auffällig ausgedrückt. 2. Mose 17, Verse 14 bis 16. Und der Herr sprach zu Mose, schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch. Also dieses Geschehen, und es ist geschehen, das hat er gemacht, darum können wir es ja heute nachlesen. Und lege in die Ohren Josuas. In die Ohren Josuas. Dass ich das Gedächtnis Amaleks ganz und gar unter dem Himmel austilgen werde. Und nachher kommt eine generelle Wahrheit. Mose baute einen Altar, gab ihm den Namen, der Herr ist mein Banner, also mein Kriegszeichen. Und dann heißt es, und er sprach, die Hand ist am Throne, ja, ist am Thron des Herrn. Und dann, Krieg hat Jahweh gegen Amalek von Geschlecht zu Geschlecht. Und das hat Josua verstanden. Es gibt keine Aussöhnung zwischen den Mächten und Kräften der Welt und dem Volk Gottes. Es gibt keine Aussöhnung zwischen den Göttern der Welt und dem Gott Israels. Wir stehen in einem beständigen Krieg. Krieg hat Jahwe von Geschlecht zu Geschlecht. Und das gilt auch für uns. Im Buch der Offenbarung wird lediglich alles offenbar, wird alles auf die höchste Spitze geführt, was immer gilt. Und was lesen wir in Offenbarung 13, Vers 7 vom Tier? Das Tier führte Krieg gegen die Heiligen. Das ist immer so. Und dann lesen wir in Offenbarung 17, im Vers, was ist es? Ungefähr 12, die Größenordnung, das schlagen wir jetzt auf. Offenbarung 17, es ist der Vers 14. Da heißt es vom Tier mit seinen Königen, die alle dem Tier alle Gewalt geben. Und dann heißt es, diese werden mit dem Lamm, also gegen das Lamm, Krieg führen. Und das heißt gegen alle, die an ihn glauben. Krieg. Das muss uns klar sein. Wir sind hineingestellt in einen Krieg. Nicht mit Fleisch und Blut. Unser Krieg ist gegen die, und wie nennt Paulus diese Mächte? Er nennt sie die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Weltbeherrscher dieser Finsternis. Und dann nennt er sie die geistlichen Mächte der Bosheit. Und gegen die stehen wir beständig im Kampf, im Krieg. Und das hat Josua verstanden. Und so wurde er dann auch ein tüchtiger Führer im Krieg. Um das Land, das Verheißene, in Besitz zu nehmen, damit dort der Gott Israels allein herrsche, regiere und die Menschen ihm untertan seien. Aber dazu war ein Krieg, ein lange andauernder Krieg nötig. Das werden wir nachher noch sehen. Er wird zum Diener des Mose. Und so heißt es in 2. Mose 24, 13. Zum ersten Mal steht das. 2. Mose 24, 13. Und Mose machte sich auf mit Josua, seinem Diener. Das steht noch einmal in 2. Mose 33, 11, das schlagen wir jetzt nicht auf. Und in 4. Mose 11, 28 steht, wir schlagen es auch nicht auf, ich muss ja immer da auf die Uhr schauen. Dort heißt er der Diener Moses von seiner Jugend an. Das heißt, Josua lernte zuerst all diese Jahre unter Mose. 40 Jahre lang war er in der Schule Gottes, aber durch Mose. Und wenn du ein Diener Gottes und ein Diener des Volkes Gottes werden willst, dann musst du auch bereit sein. Du musst bereit sein zu lernen von solchen, die der Herr als Führer in das Volk Gottes eingesetzt hat. Es ist ein ganz schlechtes Zeichen, wenn junge Leute sind kaum gläubig, dann wissen sie schon alles besser und sagen, ja, ich habe ja die Bibel, ich habe den Heiligen Geist. Du musst mir nichts sagen, ich weiß, wo es lang geht. Lernen von den Ältesten, lernen von Vorbildern in der Gemeinde, bereit sein, Anweisungen anzunehmen, Aufgaben zu übernehmen, auf Anweisungen hinzuhandeln. Wäre gut, wenn du das mal machen könntest und so weiter. Von Elisa, dem Propheten, wird gesagt, 1. Könige 19,21, er machte sich auf und folgte Elia und diente ihm. Zuerst diente er Elia. Und Elisa war nachher noch jahrelang, war er immer bekannt unter, in folgender Weise, in 2. Könige 3, Vers 11, Inzwischen ist Elia schon in den Himmel entrückt worden. Da heißt es, Elisa, der Sohn Schafats, der Wasser goss auf die Hände Elias. Er hat ihn also in ganz einfachen Dingen gedient. War ein Diener des Elia und so wurde er selber dann auch ein Knecht, wie Elia auch ein Knecht des Herrn. Und Jüngere, die eben meinen, es sei unter ihrer Würde, älteren Brüdern, Dienern des Herrn zu dienen, die das eben nicht ertragen, Anweisungen anzunehmen. Die werden nie zu Knechten Gottes werden, nie. Von Timotheus sagt der Apostel Paulus, Philipper 2, 22, ich habe keinen Gleichgesinnten, der in echter Weise für das Eure besorgt sein wird, denn alle suchen das Eigene, nicht das, was Jesu Christi ist, aber seine Erprobtheit kennt ihr, dass er wie ein Kind dem Vater zusammen mit mir gedient hat für das Evangelium. Wie ein Kind dem Vater. Ein schönes Verhältnis. Und entsprechend ließ er sich auch senden. Er ließ sich vom Apostel berufen, überhaupt in den Dienst, Apostelgeschichte 16, und kam dann mit und hat dann wie ein Kind dem Vater mit Paulus gedient, nach dem Paulus direkt gedient. So steht in Apostelgeschichte 19, 22. Apostelgeschichte 19, 22. Er, Paulus, Apostelgeschichte 19, 22, er sandte zwei von denen, die ihm dienten, Timotheus und Erastus, nach Mazedonien. Und er wurde damit auch ein Nachahmer des Mose. Er hat ja Mose beobachtet, war jetzt immer in seiner Nähe. Und er hat gesehen, wie Mose reagiert, wenn das Volk murrt oder ihn herausfordert. Wie hat Mose reagiert? Hat er ihnen die Kappe gewaschen, wie die Schweizer sagen, sagen das die Deutschen auch? Schau mal, eine Kappe gewaschen. Ja, in Deutschland sagen wir, die den Kopf waschen. Schau mal, eine Kappe. Ja, in der Schweiz war es häufiger kalt, dann sieht man die Kappe über die Ohren. Auf den Schweizer Bergen. Ja. Nein, er hat ihnen eben nicht den Kopf oder die Kappe gewaschen. Er ist immer aus dem Angesicht gefallen. Das heißt, er ist sofort in Gottes Gegenwart geflüchtet. Sofort. Das war bei Mose ein Reflex. Es kam eine Herausforderung, eine Beleidigung, irgendetwas. Sein Reflex war immer, Herr. Das hat Josef beobachtet. Und er hat entsprechend gelernt. Und wir lesen von ihm, wo er anfing, das zu lernen. 2. Mose 33, 11. Und das hat sein ganzes Leben geprägt. Das Buch Josef bestätigt es dann. 2. Mose 33, 11. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und dann kehrte Mose zum Lager zurück. Und dann heißt es, sein Diener aber, hier steht eben nochmals Diener, sein Diener aber, Josua, der Sohn Nuns, sein Jüngling, wich nicht aus dem Innern des Zeltes. Das war damals ein vorübergehendes Zelt der Zusammenkunft. Und da lernte Josua, dass in der Gegenwart Gottes sein. Und je früher man das lernt, umso besser. Ich bin so dankbar für meine ersten Lehrer im Glauben. Ich kam zum Glauben in Pakistan durch Gemeinden, die waren entstanden noch zur Zeit von Britisch-Indien. Durch einen indischen Diener des Herrn, Bhakt Singh. Und die hatten von diesem Bhakt Singh zwei Sachen gelernt. Ein Christ ist ein Bibelleser und ein Beter. Und sie ist ein Beter und ein Bibelleser. Beten, Bibellesen, Bibellesen, beten. Ja. Und je früher man das lernt und nachher dabei bleibt, Bibel lesen, das Angesicht des Herrn suchen, wie Josua. Er wird dann Nachahmer des Mose und er musste beides sein, ein Mann des Wortes Gottes, der auf das Wort Gottes hört. Denn er beobachtete an Mose auch, wie er den Herrn zuerst suchte, wenn Not da war, und dann hat Gott gesprochen und nachher tat er, was der Herr sagte. Und das lernte Josua. Das Angesicht Gottes suchen und tun, was der Herr sagt. Und wo sagt uns der Herr? Und wo sagte der Herr dem Josua, was er tun soll? Dieses Wort des Gesetzes soll nicht aus deinem Munde weichen, sondern du sollst darüber sinnen Tag und Nacht, auf dass du darauf achtest, nach allem zu tun, was darin geschrieben steht, denn erst dann wirst du auf deinem Weg Erfolg haben. Josua 1,8. Das hatte Josua gelernt am Vorbild des Mose, von Vorbildern lernen. Und auch wir sind berufen von Vorbildern zu lernen. Ich schlage nur eine Stelle auf, Hebräer 13,7 ist schon gelesen worden von hier vorne. Ich schlage jetzt eine andere auf, Philipper 3, Vers 17. Philipper 3, Vers 17. Seid zusammen meine Nachahmer, Brüder. Und da gibt es auch andere, die man nachahmen kann. Und seht hin auf die, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Also Paulus war ein Vorbild und von diesem Vorbild lernten viele und die waren auch Vorbilder. Und so sind da und dort, sind Vorbilder da. Lerne von denen. Von den guten Vorbildern, nicht von den schlechten. Es gibt auch schlechte, wo du denkst, ja, man kann ja alles machen. Dann zeigt man auf den, der macht auch alles. Lerne von den guten Vorbildern. Und wie Josua von Mose lernte, lernte auch Timotheus von Paulus. Und Paulus kann ihm schreiben im 2. Timotheusbrief, du bist genau gefolgt meiner Lehre, meinem Betragen, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meinem Ausharren. Und dann kam die große Probe, viertens, die große Probe. Die große Probe für das ganze Volk, die große Probe, in die auch Josua hineingestellt wurde, als ihnen der Herr gebot, siehe, Jahwe, dein Gott, hat das Land vor dich gestellt, zieht hinauf, nimm es in Besitz, wie Jahwe, der Gott deiner Väter, zu dir geredet hat. Und wir wissen, wie es dann herauskam, das Volk glaubte nicht, dass der Herr sie da hineinzuführen vermöge. Sie glaubten seinen Verheißungen nicht. Sie glaubten seiner Gegenwart nicht, sie glaubten nicht. Und als das Volk dann davon sprach, nach Ägypten zurückzukehren, Josua zusammen mit Kaleb haben sie in dem Volk lauter gute Gründe gesagt, nein, lasst uns hineinziehen ins Land, der Herr ist mit uns, sie werden unser Essen sein. Die sagten, ja, dort sind Riesen, die fressen uns wie die Heuschrecken. Und Josua, nein, wir werden sie fressen, der Herr ist mit uns. Und die Reaktion des Volkes auf diesen guten Appell, da sagte die ganze Gemeinde, dass man sie steinigen solle. Und auch das muss ein Knecht des Herrn lernen. Du hast Glauben, du wirst vorangehen, du sprichst davon, du lehrst die Wahrheit, du wandelst danach, du bekennst, was die Schrift sagt, und dann gibt es Feindschaft. Häufig aus dem Volk Gottes. Böse Angriffe, böse Unterstellungen. Aber Josua ließ sich durch diesen Hass der Brüder nicht erschüttern. Und das muss man auch ertragen. Und zwar ohne irgendwie zurückzugeben, mit gleicher Münze heimzuzahlen. Wir dienen dem Herrn, wir sind Knechte des Herrn, wir dienen seiner Sache. Und wenn andere bellen oder wenn andere schlecht über uns reden, wir dienen dem Herrn und gehen weiter. Und wir beten für die, die uns auch entgegenstehen mögen. Wir dienen dem Herrn. Und so ließ er sich davon nicht beirren. Und Christian hat diesen Vers gelesen, den ich mir hier auch notiert habe. Galater 1,11. Paulus wusste ganz genau, wenn er in diesem Brief an die Galater schreibt, was er schreiben muss. Diese scharfen Worte, dass wer das Evangelium verdreht, verflucht ist. Und das hat natürlich den Judaisten, die in die Gemeinde eingedrungen waren, und denen, die ihnen schon folgten, das hat denen natürlich überhaupt nicht gefallen. Das muss sie furchtbar geärgert haben. Und da stellt er eben die Frage, ja, will ich jetzt den Leuten gefallen? Wenn das noch mein Ziel wäre, den Leuten zu gefallen, dann könnte ich Christus nicht dienen. Entweder oder. Und auch das müssen wir lernen. Ich kann nur so viel sagen. Es dauerte bei mir so die ersten 5, 6, 7 Jahre, bis ich das endlich einmal gründlich kapiert hatte und dann wusste, so, und jetzt muss ich einfach tun, was der Herr sagt. Muss nicht danach trachten, den Leuten zu gefallen. Wir sind verschieden veranlagt. Bei einigen geht es länger. Aber das müssen wir lernen. Und dann kamen, das war die eine große Probe, und dann kamen fünftens die langen Jahre des Lernens. Lange Jahre des Lernens. Und zwar, das war eine 40-jährige Prüfung. Nicht eine momentan große, die gibt es auch in unserem Leben. 40 Jahre Ausharren in der Wüste. Und das war nicht leicht. Josua hatte den Glauben an die Verheißungen und an die Treue des Gottes Israels. Und er hätte mit dem Herrn den Weg gehen können und wäre dann endlich am Ziel angelangt. Und wegen des Unglaubens des Volkes, Gott verordnet es so: Josua, du musst jetzt 40 Jahre lang mittraben. Und das hat seinen Glauben erprobt, und da musste der Glaube eben das lernen, worüber wir nicht so häufig nachdenken: Glaube und Ausharren. Und im Hebräerbrief stehen solche Sätze, da sind wir immer versucht, die ein bisschen so abzuschwächen oder gar nicht darüber zu reden oder in der Predigt auszulassen. Ihr bedürft des Ausharrens, um die Verheißung davon zu tragen. Gott hat uns, die wir an ihn glauben, berufen zu einem Leben des Ausharrens. Schlagen wir auf, Hebräer Kapitel 6. Hebräer Kapitel 6, zuerst lese ich den Vers 12. 11 und 12, weil das schön zusammengefasst wird, zwei wichtige Wahrheiten, auf die ich ja schon eingegangen bin, Hebräer 6, 11. Wir wünschen sehr, dass jeder von euch denselben Fleiß beweise zur vollen Gewissheit der Hoffnung. Wir müssen darum ringen, dass wir gewiss sind. Und dann Vers 12, zur vollen Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Und dann das Beispiel Abrahams. Gott gibt dem Abraham Verheißungen und er hat jahrelang ausgeharrt, bis er einen Nachkommen hatte. Ausharren. Wer wahrhaft glaubt, hat aus. Und darum müssen wir durch eine lange Zeit hindurch, wo wir nicht am Ziel sind, wo wir den Herrn beständig nötig haben, Tag für Tag unterwegs mit ihm, bis wir am Ziel sind. Und da bewährt sich unser Glaube. Aber wir wollen nicht unterschlagen, das darf ich jetzt natürlich auch nicht tun, was der Hebräerbrief auch lehrt. Der Herr ist unser hoher Priester, der dafür sorgt, dass unser Glaube nicht aufhört. Aber glauben müssen wir. Hebräer 7, Vers 25. Daher vermag er auch völlig zu erretten, die durch ihn, Gott nahen, indem er immer da lebt, um für sie einzutreten. Völlig zu erretten. Estopanteles steht im Griechischen. Bis ganz zum Ende. Und das heißt, hindurch zu retten. Durch diese Welt der Versuchungen, des Drucks, der Entmutigungen. Er sorgt dafür, dass unser Glaube nicht aufhört. Er tut an uns das, was er dem Petrus dort sagt: Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann zurückgekehrt bist, stärke die Brüder. Und darum endete Petrus nicht wie Judas in der Verzweiflung, sondern kehrte zum Herrn zurück und zu den Brüdern und stärkte sie. Ja, ausharren. Jahre des Lernens. Und Gott kräftigt uns auch zu allem Ausharren. Kolosser 1,11, das will ich auch noch lesen. Kolosser 1,11. Gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit zu allem Ausharren und zu Langmut mit Freuden. Und wir müssten das natürlich alles jetzt hier im Zusammenhang sehen, ich erwähne jetzt nur die Stelle. Das waren die langen Jahre des Lernens und dann kommen wir sechstens zur Lebensaufgabe Josuas, des Knechtes des Herrn. Am Ende des Lebens des Mose, dort bittet Mose den Herrn: Herr, zeige mich, wen du als Hirten vor die Gemeinde stellst, damit dein Volk nicht sei wie eben wie Schafe ohne einen Hirten. Und dann gibt Gott ihm die Anweisung: Nimm Josua. Nimm Josua. Ja, den hatte Gott durch diese Jahre zu seinem Gefäß geformt, zu einem wahren Führer gemacht, der dann ein Hirte war. Und wir schlagen die Stelle auf, 4. Mose 27, weil dort vom Hirten gesprochen wird. 4. Mose 27. Vers 16, 17 und 18. Das ist das Gebet Moses. Jahweh, du Gott, der Geister allen Fleisches, bestelle einen Mann über die Gemeinde, der vor ihnen her ausziehe. Das hatte Josua gelernt, der Herr zieht vor seinem Volk her, der Führer des Volkes geht vor dem Volk her, der vor ihnen her ausziehe und der sie aus- und einführt, damit die Gemeinde des Herrn nicht sei wie Schafe, die keinen Hirten haben. Also sie muss einen Hirten haben. Und der Herr sprach zu Mose: Nimm dir Josua, den Sohn Nuns, einen Mann, in dem der Geist ist. Also er wurde ein Hirte des Volkes. Und der Schafhirte, treibt der Schafhirte die Schafe vor sich her? Wie der Kuhhirte, wie der Cowboy, mit der Peitsche in der Hand und mit Lasso und so? Nein. Der Schafhirte geht voran und die Schafe folgen ihm. Der Hirte geht voran, voran. Und das sehen wir an Josua im Buch Josua. Er geht voran. Aber er kann nur vorangehen, weil er sich führen lässt vom Führer durch das Wort und durch Gebet. Bibel und Gebet, das sind die beiden Mittel, die Josua verwendet, um diese seine Aufgabe zu erfüllen. Und diese beiden, das sind die beiden ersten herausragenden Eigenschaften. Josua hatte gelernt, in allem, was ihm widerfahren war, wie abhängig wir sind. Abhängig davon, dass uns Gott das Leben erhält. Das zeigte dem Volk Israel, indem er ihm für jeden Tag Manna gab. Nicht für zwei Tage, nichts auf Vorrat. Ganz abhängig vom Herrn, Tag für Tag. Und so sind wir jeden Tag vom Herrn abhängig, dass er uns hält, dass er uns trägt, dass er uns lehrt, dass er uns führt, jeden Tag. Wir können keinen Tag sein, ohne ihn gesucht zu haben und seinen Beistand, seine Hilfe erbeten und in seinem Wort gesucht zu haben. Abhängigkeit, das verstand Josua und entsprechend hat er sich abhängig gemacht von Gottes Weisheit, die in seinem Wort offenbart ist. Lässt sich von diesem Wort führen. Ein Mann des Wortes Gottes. Josua 1, Vers 8. Wir brauchen den Vers jetzt nicht mehr zu lesen. Und dann war er ein Beter, ein Mann des Gebets. Zwei Beispiele dafür im Buch Josua. Das erste Beispiel: die Niederlage vor Ai. Der Hochmut der Israeliten, die Selbstsicherheit, wir sind stark genug, wir schaffen das, eine Handvoll Leute genügt dafür dieses Städtlein und Gott lässt sie scheitern. Und dann kommen sie zurück und Josua, der General, kommt jetzt eine Abrechnung, Offiziere her, und dann kommt eine Standpauke, nein, sondern Reaktion des Josua. Josua Kapitel 7. Da heißt es im Vers 6: Und Josua zerriss seine Kleider und fiel vor der Lade Jahwes auf sein Angesicht zur Erde. In der Gegenwart Gottes, da sucht er die Antwort. Und dann spricht, dann redet Gott. Und dann kann er nach Gottes Weisung handeln. Und dann wird Ai erobert. Also er war ein Mann des Heiligtums. Und das sehen wir auch in Josua Kapitel 10. Bei diesem ersten großen Feldzug, wo der ganze Süden, alle Könige des Südens sich zusammengeschlossen haben gegen Israel. Und Gott gibt sie den Israeliten in die Hand und dann wird es schon Nacht. Und dann betet Josua und denkt Josua, wir müssten noch etwas Licht haben, um die Aufgabe ganz zu erledigen. Und dann heißt es in Josua 10, Vers 12, damals redete Josua zu Jahweh an dem Tag, als Jahweh die Amoriter vor den Kindern Israel hingab und sprach vor den Augen Israels, Sonne, steh still in Gibeon und du Mond im Tal Ajalon. Und die Sonne stand still und der Mond blieb stehen, bis die Nation sich an ihren Feinden gerecht hatte. Ist das nicht geschrieben im Buch Jaschar? Und die Sonne blieb mitten am Himmel stehen und eilte nicht zum Untergang. Und dann heißt es im Vers 14, und es war kein Tag wie dieser vor ihm und nach ihm, dass Jahweh auf die Stimme eines Menschen gehört hätte. Er ruft zum Herrn. Und das ist ein Ausdruck des Glaubens in einen Mann, durch ein ganzes Leben des Gebets gelernt hat, Gott zu vertrauen. Gott zu vertrauen. Und alle haben es gehört, wie er so betete, die um ihn standen. Hatte er denn keine Scheu, sich zu blamieren, das zu erbeten, nachher geht es nicht in Erfüllung? Ist das bei euch in der Gemeinde auch so? Da ist irgendeine Not und dann betet er, Herr, du kannst. Und dann nächstes Mal, Herr, du kannst helfen. Herr, du kannst ihm beistehen. Er stimmt ja alles. Und das ist kein Gebet. Das ist nur ein Bekenntnis. Ist gut, das zu bekennen. Aber dann muss die Bitte kommen, Herr, hilf! Herr, handle! Ja. Und daran lernen wir zu beten. Und dann lernen wir auch darauf zu achten, ob der Herr erhört hat. Und wenn es nicht so geschieht, dann fragen wir uns, warum geschah es nicht so? Vielleicht war es nicht sein Wille. Wir lernen dann etwas. Aber wenn man immer noch so sagt, Herr, du kannst. Und das ist ein Mann, der Gottes Verheißungen vertraut. Und was gab ihm diesen Glauben? Natürlich das Wort Gottes. Gott hatte ihm den Auftrag gegeben, es stand so geschrieben, ihr müsst diese Völker im Land ausrotten. Das ist dein Wille, oh Gott, dein Wille soll geschehen, darum lass jetzt die Sonne stillstehen. Und so geschah dann auch. Es war nicht ein Schaustück, oder dass da einmal er zeigen konnte, Gott erhört alle meine Gebete. Es ging um Gottes Werk, Gottes Willen, Gottes Sache. Und das gibt freie Mütigkeit zum Beten. Und darum müssen wir mit der Bibel und nach der Bibel und nach den Verheißungen und Aussagen der Bibel beten. Und im Gebet das suchen, was Gottes Sache ist. Er war also ein Mann des Wortes, ein Mann des Gebets. Und dann noch ein letztes Merkmal. Jetzt muss ich diese Verse lesen. Ich habe es ja auch angekündigt. Das erklärt, warum er diesen langen Krieg auch führen konnte. Mann des Wortes, Mann des Gebets. Und zusammenfassend von allen Kriegen zur Eroberung des Landes wird in Josua Kapitel 11 Folgendes gesagt. Vers 16. Josua 11, 16. Und Josua nahm dieses ganze Land, das Gebirge und den ganzen Süden und das ganze Land Gosen und die Niederungen und die Ebene und das Gebirge Israel und seine Niederungen ein. Und dann wird etwas weiter beschrieben. Und dann heißt es, Vers 18, lange Zeit führte Josua Krieg mit allen diesen Königen. Lange. Krieg, lange. Nicht einmal eine Schlacht und dann ist Ruhe für immer. Krieg, lange. Und dann, es war keine Stadt, die sich den Kindern Israel friedlich ergab, außer den Hevitern, die in Gibeon wohnen. Alles nahmen sie mit Krieg ein. Kampf. Das ist unser Los. Denn vom Herrn war es, das hat der Herr verordnet, vom Herrn war es, dass sie, diese Heidenvölker, ihr Herz verhärteten zum Kampf mit Israel, damit sie verbannt würden. Ohne, dass ihnen Gnade widerführe, sondern damit sie vertilgt würden, so wie Jahwe Mose geboten hatte. Noch ein letztes Merkmal nenne ich. Josua war ein Mann, der seinem Haus wohl vorstand. Wir denken da, so eine zahme Behauptung, da ist er so ein Krieger gewesen. Nein, er war als Knecht des Herrn, Diener seines Volkes, als ein Knecht, Diener des Herrn und seines Volkes war er auch ein Mann, und das gehört untrennbar damit zusammen, ein Mann, der seinem Haus wohl vorstand. Denn nur ein jemand, der seinem Haus wohl vorstand, kann von allen auftreten und sagen, ich und mein Haus, wir dienen dem Herrn. Nichts anderes kommt in Frage. Und das muss deine Einstellung sein, wenn du Familie hast, Familie gegründet hast, nicht fragen, ob die Kinder mitkommen wollen in Gottesdienst. Wir kennen die Gemeinde. Selbstverständlich. Und wenn das vor Gott dir selbstverständlich ist und du für die Kinder entsprechend betest, sie kommen mit. Sie kommen mit. Und sie kommen gerne mit. Und sie freuen sich, dabei zu sein. Dem Haus wohl vorstehen. Und so wurde er ein Vorbild für eine ganze Generation. Oh, jetzt ist die Zeit um, aber ich brauche noch 2 Minuten. Aber das ist... ich brauche noch 2 Minuten. Sie sind mir gewährt. Ja, Josua 24. Das müssen wir noch aufschlagen. Josua 24, Vers 31. Und Israel diente Jahwe alle Tage Josuas und alle Tage der Ältesten, die Josua überlebten. Sehen wir? Solange Josua da war, sie lernten von ihm, sie dienten ihm. Und auch als er gestorben war, sie dienten ihm weiterhin. Er wurde ein Vorbild und fand Nachahmer. Vorbild, Vorbilder müssen sein, es müssen auch Nachahmer da sein. Und wenn Vorbilder da sind im Volk Gottes, Nachahmer da sind im Volk Gottes, dann wird das Volk Gottes bestehen und gedeihen. Weiter bestehen, auch die nächste Generation. Und ich schließe jetzt mit 2 Fragen an 2 Adressaten. Zuerst an die jüngeren Leute hier, die noch einen langen Weg des Glaubens und der Nachfolge vor sich haben. Du musst für dich einmal beantworten, willst du mit deinem Leben in dieser Zeit dem Willen Gottes dienen? Das allein. Willst du das? Mehr als alles andere. Willst du dem Herrn und seiner Sache in dieser Zeit dienen? Und dann die Frage an die Älteren von uns. Sind wir Vorbilder gewesen? In unserem Leben, in unserem Wandel? Und die 2. Frage, die auch dazu gehört, und haben wir unsere Versäumnisse, Vorbilder zu sein oder Zeiten, wo wir nicht Vorbilder waren, vor dem Herrn als Schuld vor ihm bekannt? Wir sind vor Gott schuldig geworden, wir sind an den Jüngeren schuldig geworden. Sind wir bereit darüber, vor Gott Buße zu tun? Lass uns beten. Ja, wir danken dir, unserem großen Retter Gott. Alles geht von dir aus. Du kamst, du hattest Verheißungen gegeben, einem Götzendiener Abraham. Du hast die Verheißungen erfüllt. Du kamst zu deinem Volk herab. Du führtest es heraus. Alles verdanken wir dir, alles Gute, das du an uns getan hast. Du hast uns nach deinem ewigen Rat in deinem Sohn vor Grundlegung der Welt erwählt, dein Eigentum zu sein und damit auch deine Diener in dieser Welt zu deiner Ehre zu leben. Wir vertrauen dir, dass du, der du alles Gute angefangen hast, alles kommt aus dir, von dir, dass du auch alles wirkst in uns. Ja, alles ist auch durch dich. Und so befehlen wir uns dir an und wir beten, dass du uns alle willig machst, von dir zu lernen. Erhalte uns bis zum Ende unseres Wegens beständig in der Abhängigkeit von dir. Wir haben dein Wort nötig, deine Gegenwart nötig, wir haben deinen Heiligen Geist nötig. Wir haben auch die Gemeinschaft deiner Heiligen nötig, wir haben einander nötig. So vertrauen wir dir, befehlen uns dir an und rühmen immer wieder über allem deinen herrlichen Namen. Amen.
Wir als EBTC wollen dich ermutigen, im Glauben zu wachsen. Im Februar und März haben wir deshalb ein besonderes Geschenk für dich. Du kannst das Büchlein »Ich will mich ändern«, wie uns das Evangelium befreit und motiviert, kostenfrei bestellen. Nutze dazu den Rabattcode Geschenk auf der Webseite ebtc.org/geschenk. Der Rabatt gilt für die Bestellung von einem Buch und ist in einer begrenzten Anzahl verfügbar. Gerne kannst du uns mit einer Spende unterstützen. Nochmal die Webseite ebtc.org/geschenk. Viel Freude beim Lesen.
Das war ein Podcast der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. An mehreren Standorten in Deutschland und der Schweiz kannst du dich zu Lehrgängen wie Bibelkunde, Auslegungspredigt, Musikdienst und biblischer Seelsorge anmelden. Mehr Informationen dazu findest du unter ebtc.org/podcast.